ARD.
David Fuentes, ich kann das Fuentes jetzt nicht klauen, hab das F weggemacht, ABC durch, irgendwann beim P angekommen, Fuentes, das klang recht ähnlich und David Fuentes, das hat so ein Vibe gehabt und dachte ich, komm, den nehme ich einfach mal, ne? Keine Gedanken gemacht, den Namen beim Markenamt eintragen lassen und bei meinem ersten Spanien-Booking sagt der Promoter, du weißt aber schon, was Fuentes oder Puente bedeutet und ich so, scheiße, das hätte ich mal googeln sollen vielleicht vorher.
Man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zum Berufsjugendlichen wird. Also ich finde Menschen, die 75 oder 80 sind und sich kleiden wie ein 16-Jähriger, einfach peinlich. Also man muss seinen eigenen Stil finden. Es gibt Leute, die haben einen Modestil, der ist einfach viel jünger, als sie tatsächlich sind, aber es passt. Aber so auf Krampf einen auf jugendlich zu machen und immer, ey, geil, ey und so, das funktioniert nicht. Und das nimmt dir auch keiner ab.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
David Puentes
und
Jan Hofer.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
Was müsste passieren, wirklich so, also im Worst-Case-Szenario, ja? Dass du in den Dschungel gehst?
Also
jetzt nehmen wir mal das Geld weg, ne? Weil ich meine, die werden Budget haben, schätze ich mal, bei RTL und bei der Produktionsfirma. Das ist wahrscheinlich das bestlaufendste Format, was die haben. Aber könntest du, dass du dich da einfach sagst, ich will es mal erleben, ich will mal die Challenges, ich möchte mal gerne ein paar Schlangenfüße essen oder irgendwie sowas. Und
es gibt...
Oder möchtest du einmal richtiger König werden, weißt du, weil warst du noch nicht? Nee? Reizt dich gar nicht?
Das reizt mich überhaupt nicht. Vor allen Dingen bin ich dem nicht gewachsen. Und zwar jetzt nicht körperlich oder geistig oder so. Ich bin diesen Reality-Leuten nicht gewachsen.
Aber da sind alle dabei, ja, gut gemischt.
Ja, aber die verlieren ja auch alle, furchtbar. Diese Reality-Leute sind gewohnt, Aufmerksamkeit zu erzielen. Die leben davon, die brauchen das dringend für ihre Reputation, für ihren Bekanntheitsgrad. Ich brauche das alles nicht. Und deswegen bin ich denen nicht gewachsen. Ich habe auch keine Lust, mich von so einem Typen da anmachen zu lassen. Für nichts auf der Welt.
Ja, da kannst du schon mal hoch hergehen.
Ja, also ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich gucke das ja auch immer.
Echt?
Ja, natürlich.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob du das dir auch anguckst.
Ja, klar.
Oder sagst du, nee, um Gottes Willen.
Nein, ich bin doch Reality, kenne ich dir alles vor. Alles. Temptation Island, Kampf der Reality Stars, The 50s, alles komplett.
Das guckst du? Oder ihr guckt das privat, du deine Frau sitzt
meine auf... Meine Frau weniger, ich schon mehr.
Echt? Okay, das ist ganz krass, weil ich hätte jetzt, wenn ich jetzt gefragt wurde, guckt Jan Hofer Reality TV, hätte ich auf jeden Fall gesagt, nein, du guckst, bist eher so der Dreiser-Typ, hätte ich gedacht.
Nein, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Ich gucke sehr viele Dokus, finde die ganz spannend, muss ich sagen, aber ich bin ja auch ein Medienmann und ich bin einfach interessiert an der Entwicklung dessen, was in den Medien passiert und das ist eine der Entwicklungen. Genauso wie die furchtbaren Nachmittagstalkshows früher im Privatfernsehen.
Andreas Türk und was da alles gab.
Ja, ne, und Ricky und wie die alle hießen.
Ja, stimmt, die habe ich auch noch angeguckt, wenn ich mal Schule geschwänzt hatte.
Arabella Kiesbauer. Ist ja jetzt gerade wieder bei Kampf der Reality Stars.
Echt?
Und das interessiert mich einfach. Und es interessiert mich auch, welche Menschen da mitmachen und mit welchen Intentionen die mitmachen. Also die landen dann irgendwann am Ballermann. Und ich habe gerade eben mit jemandem über ein Fernsehformat gesprochen. Da ging es auch um eine junge Frau, die in so einem Reality-Format da mitmacht. Wo ich sagte, ja, die muss das ja auch haben. Die braucht ja auch das Geld. Und zahlen die denn so gut? Da haben die mir gehört, ein Fernsehproduzent zu mir gesagt, die braucht das Geld nicht. Sag, was? Nee, die braucht nur die Öffentlichkeit. Aber das Geld braucht die nicht. Die ist Millionärin. Sagt, die ist Millionärin? Wieso ist die Millionärin? Ja, sagt die. Die haben Kooperationen ohne Ende und wenn die bei diesen Reality-Formaten immer mit diesen Dingern unter den Augen auftauchen, mit diesen Augenpads, dann weil die verkaufen. Die haben die alle immer im Portfolio mit drin. Also die haben alle Kooperationen und verdienen ein Schweinegeld mit Klicks. Das ist so ein Geschäftsmodell, was man ja auch erstmal begreifen muss. Das haben ja viele überhaupt nicht drauf, aber die haben das wirklich drauf.
Und deswegen guckt ihr euch das an?
Ja, ich gucke mir das an, ja.
Boah, ich habe das mal probiert, als ich mal richtig krank war und zu Hause auf dem Sofa lag und schon gefühlt so alles durchgeguckt. Dann hatte ich mal angefangen mit, auf Netflix gab es auch so ein Format, was mal so viral ging. Ich komme gerade nicht drauf. Auf jeden Fall, ich wollte eigentlich nach der ersten Folge abschalten, dachte mir, komm, ich zieh's mal durch und guck's mal an und probiere diesen Reiz daran zu finden. Ne? Ich hab's dann irgendwann, bist du so weit dann da drin in diesem Format, dann musst du es zu Ende gucken. Ne? Und dann bist du natürlich gefangen, weil du natürlich so auch... Wie sagt man das jetzt so? Wie, als ob man so einem Unfall vorbeifährt und man muss halt irgendwie gucken, ne? So ist das für mich diese... Ich verstehe es nicht, aber irgendwie verstehe ich es dann doch, ne?
Ja, das ist... es gelebtes Leben, sage ich immer. Teilweise ist auch eine totale Verarsche übrigens. Ne? Da sind Leute, die erzählen dir einen vom Pferd. Die verkaufen sich auch komplett. Ne? Also jetzt zum Beispiel hat die Bild-Zeitung von so einem Reality-Star vermarktet jetzt gerade die Hochzeit. Und ich frage mich, wer kennt den? Und warum?
Ja, aber scheinbar viele.
Ja, eben.
Ne? Ja. Krass.
Und dann ist das ja alles auch durchfinanziert. Ne? Dann, das Brautkleid kommt von da.
Ja, gut. Das
von da und klar. Da. Und ja, das ist auch so eine Welt, die sich mir nicht so erschließt, aber die ich ganz spannend finde, weil ich begreifen will, wie die Medien heute funktionieren. Und die funktionieren so. Es ist aber eine Zeitmaschine. Das wird in einem Jahr oder zwei wieder weg sein. Aber ich sage immer, Fernsehen ist nicht, wo man sieht, sondern was man sieht. Damit will ich sagen, ob ich das jetzt bei Netflix gucke oder im deutschen Fernsehen.
Spielt keine Rolle.
Spielt überhaupt keine Rolle. Auf der anderen Seite aber ist das Informationsbedürfnis und auch das Unterhaltungsbedürfnis der Menschen riesengroß.
Und warum?
Weil wir immer online sind.
Oder weil wir abgelenkt sein wollen.
Auch weil wir abgelenkt sein wollen. Früher hat man vielleicht Mensch ärgere dich nicht gespielt. Aber die Ablenkung gab es ja immer in irgendeiner Form. Aber diese mediale Überstülpung, die wir haben, verlangt nach immer mehr Unterhaltung, die es aber nicht gibt. Deswegen glaube ich, dass kreative Leute in den Medien eine richtig große Zukunft haben. Mhm. Weil du kannst dir ja nicht zum 25. Mal die Feuerzangenbowle angucken.
Ja, stimmt. Das hattest du bei unserem Eingangsgespräch, als wir uns kennengelernt hatten, wo ich meine, das ist so linear. Fernsehen ist ja eigentlich gefühlt tot und alle gucken nur noch auf Streaming, On Demand. Und
das Gleiche ist ja auch mit Musik. Ich meine, wie viele Noten hast du zur Verfügung? Und was macht man daraus? Ist irre.
Und wie viel Musik wird jeden Tag released und trotzdem wird immer mehr released? Und wo man eigentlich denkt, eigentlich gibt es ja schon genug Musik.
Wobei ich heute feststellen muss, es wird vieles wieder recycelt.
Ja, das sowieso, aber schon die letzten Jahre immer wieder. Ja. Muss ich also ehrlich zugeben, auch mein größter Erfolg im Musikbereich war ein Cover von Jamelia Superstar und hat mir auch eine goldene Schallplatte beschert, weil es ja einfach schon...
Aber auf der anderen Seite finde ich es auch gut. Also wenn ich mir zum Beispiel jetzt die derzeitige die Hitparade so angucke, sind ja einige drin, die recycelt worden sind.
Ja.
Aber mit anderen Beats, mit anderen...
Auch anderem Text, anderem wo nur Text die Melodie benutzt wird.
Mhm. Und
Und irgendwie kann ja doch auch was Interessantes Neues draus entstehen.
Ich finde auch.
Da sollte man schon offen bleiben. Wenn es jetzt nicht 1:1 so alles same ist, dann finde ich den Anspruch schon gut. Und vor allem unterm Strich entscheidet ja der Hörer oder der, ja, generell der die Musik gerne konsumieren möchte, ob er es gut findet oder nicht. Mhm. Ja, das ist, wie stelle ich mir dann so einen Abend bei der Familie Hofer vor? Ihr sitzt dann mit einem schönen Gläschen Rotwein und dann macht ihr euch den Trash-TV an.
Nee.
Kein Rotwein?
Nein. Alkohol eigentlich nur in Restaurants.
Ja?
Ja.
Ihr trinkt daheim gar kein Gläschen Rotwein mal so?
Eigentlich nicht.
Zum besonderen Anlass irgendwie?
Ja, mal. Aber Alkohol spielt bei uns keine große Rolle. Mal ein Bier vielleicht oder so.
Ja. Mal Tüte Chips auf und dann Füße hoch, Pyjama an.
Ja, ja, eigentlich schon. Oder wir sitzen auf der Terrasse. Wir haben ja eine schöne Terrasse mit Blick aufs Meer.
Da brauchen wir noch kein Trash-TV, wenn man einen Mehrblick hat, oder?
Nein, brauchen wir noch nicht. Nee, ich gucke das auch meistens im Streaming, im Flugzeug habe ich vorher runtergeladen.
Ah, okay, und so, alles klar. In Momenten, wo man eher gern mal abgelenkt ist. Und
genau.
Was ist so Privatsphäre bei euch? Weil du bist ja ein sehr, sag mal, bekannter Mensch, den gefühlt jeder Deutsche, der die deutschen Nachrichten über viele Jahre geschaut hat, kennt. Ist Privatsphäre ein Riesenthema? Wo du sagst, da zieht ihr eine Grenze, wo du sagst, ey, du da, absolut, aber jetzt nicht? Oder?
Es gibt zum Beispiel von meinem Sohn oder von meinen Söhnen keine Fotos.
Die ihr online stellt oder die Presse nicht online stellen darf?
Nicht darf.
Wie funktioniert sowas?
Kannst du ausschließen. Kannst du es gleich sagen, keine Fotos von den Kindern.
Und wo macht man das? Also geht man da zum Anwalt oder zum Notar?
Nein, wenn da Fotografen sind, sagst du, ihr könnt mich gerne fotografieren, das Kind nicht.
Ah, okay.
Und dann sagst du gleich, kriegst Post vom Anwalt. Das funktioniert.
Ja?
Ja. Also wir haben mit unserem Kleinen, es gibt Fotos, wo der verpixelt ist und so, aber der ist nicht erkennbar.
Okay.
Das halte ich auch für wichtig. Ich habe mein Privatleben immer zurückgehalten, immer draußen gehalten. Also ich habe jetzt auch kein so spektakuläres Privatleben mit irgendwelchen Skandalen gehabt oder so. Aber ich habe das immer versucht rauszuhalten. Ja.
Was wäre denn mal ein Skandal gewesen, den du gerne selber über dich in der Zeitung gelesen hättest?
Oh Gott, habe ich mir nie Gedanken gemacht.
Wenn du jetzt im Nachhinein mal einen ausdenken könntest, so ganz schnell. Du bist so kreativ. So irgendwie.
Oh, was will ich da?
Weißt du?
Ja, Jan Hofer datet Paris Hilton. Die ich wollte schon wild. Immer international bekannt sein. Das habe ich ja nicht geschafft.
Die Kombi ist wild. Ja. Dich so mit 2, 3 Chihuahuas auf dem Arm, das sehe ich doch tatsächlich. Ja. So ein Privatjet mit alten beigen, cognacfarbenen Sitzen, ein Hühnchen links, eins rechts und ein Gläschen Champagner. Dann. Das sehe ich auf dem Weg nach Hollywood.
Ja.
Guck mal.
Das wäre geil gewesen.
Das wäre...
Wie bist du eigentlich auf deinen Namen gekommen, sag mal, fällt mir gerade ein.
Als ich damals mit meiner Mama das erste Mal auf Ibiza war und ich wusste ja, ich heiße Benjamin Bayer.
Habt ihr da ein Haus gehabt oder sowas?
Nein. Wir haben da einfach nur gern Urlaub gemacht, weil es einfach von Deutschland nicht so weit weg war und weil es eine schöne Insel ist. Und meine Mama auch so diese elektronische Musik mit Sven Veth immer früher verfolgt hat und ja.
Warst du mal in dem Restaurant von Sven Veth in Frankfurt?
Im Cocoon damals. Als es das noch gab, aber es gibt es ja schon jetzt viele, viele Jahre nicht mehr. Aber es war zu der Zeit, wo das neu aufgemacht hat, war das richtig gehypt und schön.
War super,
da gab es ja eins zum Liegen und eins zum im Sitzen. Ne?
Mit diesen Boxen da.
War ganz cool gemacht.
Ja, war gut. Ja.
Und dann waren wir auf Ibiza und dann hatte ich diesen DJ-Kurs gemacht und dann auf diesem Flyer von dieser Lokalität, wo das stattgefunden hat, stand ein DJ drauf. Neben dem Café Mambo auf der rechten Seite war so eine Bar und da hat so eine Resident-DJ vom Space.
Kennst du das El Divino?
Ja, natürlich, da ist doch jetzt das Ding drin.
Leo, ne?
Leo, ja. Genau. Und dann war da ein Flyer ausgelegen und dann stand da jemand mit Fuentes drauf und ich fand den Namen irgendwie so spannend und dachte so, naja, ich möchte, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin, dann will ich auch DJ werden, ne? Hauptberuflich irgendwann mal. Und da brauche ich aber einen Künstlernamen, weil Benjamin Bayer klingt jetzt schon so ein bisschen, naja, weiß jetzt nicht, ob das nach Hollywood klingt, ne? Ja, und dann habe ich überlegt, wie ich den Künstlernamen gestalten könnte. Und meine Eltern haben sich zwischen Benjamin und David für Benjamin entschieden. Und dann dachte ich, gut, nimmst du schon mal das David, aber David Fuentes, ich kann das Fuentes jetzt nicht klauen, hab das F weggemacht, ABC durch, irgendwann beim P angekommen, Fuentes, das klang recht ähnlich und David Fuentes, das hat so einen Vibe gehabt und dachte ich, komm, den nehme ich einfach mal, ne? Nichts drüber, keine Gedanken gemacht, den Namen beim Markenamt eintragen lassen und bei meinem ersten Spanien-Booking sagt der Promoter, du weißt aber schon, was Fuentes oder Puente bedeutet. Und ich so, scheiße, das hätte ich mal googeln sollen vielleicht vorher, bevor ich mir dann Markennamen eintragen lasse. Und dann meinte er so, nee, ist geil, weil El Puente ist die Brücke. Und als DJ bist du ja zwischen Crowd und Musik das Verbindungsstück, die Brücke. Also es hat Sinn gemacht, das hat so sein sollen.
Ja, weil bei uns in der Gegend ist ein spanisches Restaurant.
El Puente. Ja. Das ist eine Innenstadt in Mallorca, stimmt, das habe ich gesehen.
Ja.
Ja, da bin ich mal dran vorbei.
Da wohne ich 2 Straßen weiter.
Ach, wie witzig.
Ja.
Ach, wie witzig. Stimmt, ja. Und
wunderbares Restaurant mit spanischer Küche.
Ja, das stand da so richtig Tabas und allem drum und dran, ne? Genau, das hatte ich schon mal gesehen. Da dachte ich, witzig, El Puente, gibt's wirklich.
Aber manchmal ist es auch so, so eine Nase, wie ich habe, ist ja auch ganz hilfreich. Und zwar jetzt nicht unbedingt, dass sie sagen, du kriegst einen besseren Platz im Restaurant oder irgend sowas. Aber ich habe auf Mallorca einen Friseur gesucht.
Mhm.
Und zwar einen, der Haare schneiden kann. Also nicht nur mit der Maschine so rummacht.
Mhm. So richtig mit.
So ein Barber-Ding da. So einen richtigen Friseur. Und ich hatte mal einen in dem Stadtteil Santa Catalina. Und fand ich aber nicht mehr. Und dann sah ich zufälligerweise, ob irgendwann mal, als ich mit dem Roller da unterwegs war, Estefan Pellucceria Friseur. So. Da habe ich gesagt, geh ich mal rein. Und sah auch ganz gut aus. Also war jetzt kein gehypter Laden, aber irgendwie ganz nett gemacht. Und ich komme da rein, da sagt er zu mir, du warst vor 30 Jahren schon mal bei mir.
Nein.
Ja.
So ein Gedächtnis hatte der.
Ja. Der hatte mich immer wieder gesehen. Hm. Deswegen darf man nicht vergessen, ich gehe den Leuten ja nicht so schnell aus dem Gedächtnis. Der hat immer oft deutsche Nachrichten. Der lebt auf Mallorca, heute noch. Er hat aber oft deutsches Fernsehen geguckt und deswegen war ich dem im Gedächtnis geblieben. Und ich komme da rein, sag, du warst vor 30 Jahren schon mal da.
Stark. Aber gibt es dann so eine Verbindung auch für dich, dass du sagst, wenn ich zum Friseur gehe, gehe ich nur zu ihm, weil ja, das ist
ich
so.
Ja, aber deswegen dahin, weil er gut schneidet.
Aber auch, weil es irgendwo zwischenmenschlich dann doch auch nett ist und man
ja,
sich.
Ja, absolut. Ne? Der ist inzwischen sehr, sehr mallorquinisch in jeder Beziehung. Hat auch unfassbar viele spanische Kunden. Aber nein, weil ich brauche auch jemanden, wo ich mal anrufe und sage.
Ich muss jetzt kommen.
Ich muss
jetzt
mal schnell
kommen. Es ist wichtig.
Ja. Ne? Dann bleibt auch mal eine Stunde länger oder so.
Und habt ihr euch so ein komplettes neues Netzwerk auf Mallorca aufgebaut, wo du deinen Metzger hast, deinen.
Ja, auch Handwerker.
Handwerker ist ja auch ein Thema. Also wahrscheinlich auch viele Deutsche rüber, oder? Die dann
wir haben gerade unsere Wohnung ein bisschen umgestaltet. Also auf was nicht Interieurbetreuer betrifft, sondern auch technisch irgendwie. Das haben alles Mallorquiner gemacht.
Macht das eher so deine Frau, die dann entscheidet, wie es bei euch zu Hause aussieht? Oder hast du das da auch was zu melden? Ah, ihr macht das zusammen.
Also ich kann dir eins sagen, wir haben uns noch nie gestritten.
Noch nie? Also,
nee. Also nicht ernsthaft. Also es gab immer mal Diskussionen über das eine oder andere. Wir haben Gott sei Dank den gleichen Geschmack. Manchmal müssen wir uns ein bisschen den zusammenfriemeln. Mhm. Aber wir finden immer einen gemeinsamen Nenner.
Das ist wichtig.
Ja. Ja. Also ob das jetzt Kunst ist zum Beispiel oder Musik ist. Mhm. Kürzlich hatte ich mal so Smooth Jazz laufen bei uns zu Hause. Ich habe überall in jedem Zimmer Musik. Und sage ich, und findest du nicht gut? Ne? Doch, das finde ich super. Das entspannt total. Ne? Aber dann ist auch wieder gut und dann hören wir wieder was anderes. Wir gehen dann eben, wie gesagt, auch mal auf Techno-Festivals oder so. Die macht jeden Tag Sport. Meine Frau macht jeden Tag Sport.
Was für Sport?
Also hat, joggen gehen? Hat, oder? Hat einen Fitnesstrainer.
Ah ja. Hm? Also auch in Spanier? Kraft, Gewichte.
Und Laufen.
Und Laufen.
Und so Zeug, ja. Ich mache nicht so viel, aber ich mache jetzt wieder mehr. Ich wurde zur Ordnung gerufen.
Guck. Und du gehorchst.
Da gehorche ich, ja, ja, aber gerne.
Also ihr teilt euch jetzt den Trainer?
Ja, der war unser Nachbar.
Ah.
Der war unser Nachbar und der hat einen kleinen Sohn. Axel heißt er übrigens. Spanier, der Axel heißt.
Witzig.
Und der kleine Axel und mein Sohn waren ganz große Kumpels. Ne? Mhm. Und morgens ging das immer, Henry! Henry heißt der Kleine. Ja. Henry! Axel!
Ja, Sport ist wichtig, muss ich sagen.
Ist für den Geist wichtig. Ja. Wirklich extrem wichtig.
Stressabbau?
Ja.
Komplett. Auch mentalen Stress, den man manchmal hat, den man gar nicht so sieht, ja, oder wie der sich aufbaut. Ich habe, glaube ich, erst vor einem Jahr, seit im Januar richtig wieder angefangen, regelmäßig Sport zu machen. Davor habe ich einfach, weiß nicht, ich habe es immer wieder angefangen, dann habe ich wieder aufgehört. Und
Ich habe auch gerade ganz schwer Pause, weil ich habe einfach die Zeit nicht gehabt. Ja. Ich war ständig unterwegs.
Ja, das ist schwer.
Und ich merke, ich habe 3 Kilo zu viel und
ja, und mir tut es einfach auch gut, wenn der Sport dann gemacht ist, man fühlt sich danach besser als vorher.
Ja.
Dieses Gefühl danach und dann gehst du dann duschen und dann bist du so wie ein neuer Mensch und du merkst, du hast was Gutes für dich getan. Und das habe ich lange Jahre jetzt echt sehr massiv schleifen lassen und merke halt, wie mir das auch wieder gut tut. Jetzt war ich eine Woche, 2 krank und musste ein bisschen langsam machen, dass das nicht aufs Herz geht und nicht zu früh wieder mit Sport anfangen. Aber ich zähle jetzt die Tage, bis ich mal wieder meine alte Runde drehen kann, weil das einfach herrlich ist. Ne? Ja. Ob das morgens oder abends. Du bist einfach anders entspannt, ne?
Und da wir ja noch am Meer leben.
Ja, ihr, euch geht's ja noch besser.
Wasser ist unglaublich. Du springst ins Wasser und schwimmst da raus.
Ja.
Super ist das. Ist wirklich gut.
Das ist eine herrliche Sache, die ich sehr vermisse, wenn ich Menschen kennenlerne oder treffe, die dann vom Meer erzählen, vom Inselleben. Das ist schon auch eine große Leidenschaft, die ich habe.
Hast du zwischendurch mit deinem Schwiegervater gesprochen?
Ja, natürlich. Der hat dich direkt natürlich gespottet und soll dir natürlich auch liebe Grüße berichten. Wir haben nämlich ein Foto gemacht, weil sie herausgestellt hatte, dass ihr euch schon mal des Öfteren begegnet
ja,
seid.
Ja, sind wir.
Auf irgendwelchen Techno-Festivals mit goldenen, silbernen Schallplatten.
Genau, ja.
Nein, das ist witzig, wie, das finde ich sowieso eine ganz witzige Sache, wie die Welt so klein ist. Weißt du, hier leben in Deutschland 80 Millionen Menschen. Wir haben uns noch nie vorher gesehen, haben uns getroffen. Aber hinterrücks so viele Verbindungen, von denen ich nichts wusste, du wahrscheinlich auch nichts wusstest. Und das ist, finde ich, immer wieder spannend zu sehen, wie klein dann doch die Welt wieder ist.
Das liegt aber darin, David, dass wir beide interessiert sind. Ich interessiere mich wirklich für alles.
Mhm.
Für alles. Also, wenn es irgendwo relevant ist. Aber ich interessiere mich für Menschen, ich interessiere mich für Technik. Ich finde, ich bin kein rückwärtsgewandter Mensch. Ich finde, dass man wissen muss, wo man herkommt.
Woher kommt das, diese offene Art von dir? Hast du dir von deinen Eltern oder hast du dir angeeignet über die Jahre? Ja?
Ja.
Ist das so ein Showthema, wo man sagt, das lernt man in den Medien?
Nee.
Dass man so sein muss?
Ich kenne ganz viele introvertierte Leute da, die kümmern sich nur gar nichts.
Nur geradeaus?
Es hat mich schon immer interessiert. Ich hab mich immer für viele Dinge interessiert. Und das merke ich zum Beispiel auch mit meinen Kindern. Ne? Wenn wir uns unterhalten, die können mich fragen, was sie wollen. Ne? Ich kann denen immer eine Antwort geben. Und der Kleine, der ist wahnsinnig interessiert. Der hat mich jetzt gerade gefragt, wie das mit dem Zweiten Weltkrieg so war. Also, du bist 9. Egal. Und dann muss ich nochmal googeln, ne? Dann guck ich, ja, klar. Weil kannst du die Geschichte auswendig?
Nee, tatsächlich auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Nee. Ja. Aber
wir haben es ja alle gelernt in der Schule, aber
er graut dann ein bisschen im Alltag, ne? Ja, wenn man wichtigere oder so mal andere Themen hat, um die man sich jeden Tag so kümmert, dann sind so Weltgeschehen, die viele, viele Jahre zurückliegen, vielleicht nicht mehr ganz so präsent.
Man muss immer so ein bisschen aufpassen, dass man nicht zum Berufsjugendlichen wird. Kennst du den Begriff?
Hm.
Also ich finde Menschen, die 75 oder 80 sind und sich kleiden wie ein 16-Jähriger, einfach peinlich. Also man muss seinen eigenen Stil finden Und das ist ganz wichtig, dass man seinen Stil findet. Und das ist auch vollkommen egal. Also es gibt Leute, die haben einen Modestil, der ist einfach viel jünger, als sie tatsächlich sind, aber es passt irgendwo. Aber so auf Krampf einen auf jugendlich zu machen und immer, ey, geil, ey und so, das funktioniert nicht. Und das nimmt dir auch keiner ab.
Ja, weil es ja auch nicht authentisch unterm Strich ist. Ne? Und ich finde es aber auch schön, wenn gerade die ältere Generation weltoffen ist das falsche Wort, aber einfach auch interessiert ist, was machen die Jungen. Ne? Ich sehe das auch mal bei meiner Oma so, wenn ich die treffe oder mit ihr wieder Kontakt habe. Die nutzt auch ein Telefon, die macht auch WhatsApp, die ist so komplett integriert und will auch wissen, wie so Instagram funktioniert. Und wenn wir dann mal ein lustiges Video zusammen machen, wie viele Leute gucken das und liest sich die Kommentare durch, lacht sich dann über die Kommentare tot und somit bleibt ihr auch länger so dabei, ne, in dem Ganzen, mit dem Kopf und versteht Zusammenhänge anders, ne, als wenn du dann irgendwann rausdroppst. Und ich merke es an mir selber, ich meine, ich werde dieses Jahr 40 und verstehe manche Sachen bei TikTok auch schon nicht mehr. Da muss ich auch einen Jüngeren fragen, der aus der Gen Z-Region kommt, wie funktioniert das, wie macht man das und wie geht sowas und ein Remix von da. Dann erklärt er mir das kurz, aber da merke ich ja schon selber mit Ende 30, I don't know.
Ja, ja. Und das, mir geht es darum, ich will das gar nicht können, aber ich will wissen, wie es geht.
Okay, du willst gar nicht selber nutzen, aber Nein. Du willst verstanden haben.
Ja, und da ich ja noch einen kleinen Sohn habe, der wie gesagt 9 ist.
Ja gut, ja.
Und der ja auch eine ganz andere Zukunft vor sich hat, als ich jemals hatte, möchte ich gerne den schon begleiten, muss ich sagen, auch musikalisch. Der ist ja, also der kann erstmal die Fanhymne von Madrid, die Fanhymne von Barcelona.
Schlägt das Herz da für die spanischen Clubs.
Und für den HSV.
Und für den HSV?
Ja, aber hallo. Der schläft den HSV mit Fischer.
Was macht er, wenn Champions League-Finale HSV gegen Real Madrid?
Oh, das hat ein Problem. Nein, Madrid gar nicht so. Barcelona ist der zweite Club und der erste ist HSV. Absolut HSV. Aber infiltriert durch seine Brüder. Die haben den dann schon eingenordet.
Hast du, wenn du an die Zukunft denkst und irgendwann vielleicht nicht mehr da bist, Angst um die Zukunft von deinem Sohnemann in der Welt, wie sie aktuell so sich aufbaut?
Nein, weil du es ja nicht ändern kannst.
Das stimmt, aber man hat ja trotzdem so...
Nein, ich habe versucht, meinen Kindern eine Zukunft zu ermöglichen, die sie meistern können. Mhm. Also alle sprechen mehrere Sprachen. Ich habe 4 Kinder insgesamt, eine Tochter in der Schweiz, 2 Söhne in Deutschland und den Kleinen in Spanien. Also wir sind sehr international. Mhm. Einer meiner Söhne ist mit einer Kolumbianerin verheiratet.
Toll.
Meine Frau ist halb Vietnamesin. Also mein Sohn ist Viertel Vietnameser und sein Opa lebt auch in Hue, in der alten Kaiserstadt in Vietnam.
Mhm. Seid ihr da oft oder öfter?
Nein, der ist in der Schweiz groß geworden. Meine Frau ist ja in Deutschland geboren, hier in Berlin. Wir waren jetzt mal da, aber das ist ja eine Weltreise.
In der Vietnam?
Ja.
Oder kannst du nonstop doch fliegen ab Frankfurt oder München?
Ja,
komm. Oh. Wenn du noch auf Techno feiern gehst, dann kannst du mal da in den Vogel rein.
Ja, der ist aber
zwar
hier.
Ja?
Ja, ja.
Weil Vietnam ist ein wunderschönes Land.
Ja, es war
traumhaft
schön. Unfassbar schön.
Ja.
Ja.
Traumhaft. Ist eher noch so traditioneller als Thailand, also wie Thailand
Absolut,
früher war. Ne?
Ja. Wo warst du schon mal da?
Ja, ich war öfters da für Gigs und war jedes Mal wieder überrascht.
Wo warst du da?
In der Hauptstadt direkt.
In Hanoi.
Ja. Mhm. Ja. Und hatte da einige Shows und das war echt toll, weil dann kommst du
ja
natürlich mit
den... Wenn du nach Saigon runterfährst, da ja 3000 Kilometer oder sowas. Das ist ja irre lange das Land.
Ja.
Warst du in Da Nang?
Nee.
Oder in Hoi An oder so.
Nee,
ja, ja, also wir haben das ganze Land bereist und das ist schon wunderschön.
Ja.
Wir würden über den Pasta, über den Nebelpass da rüber, das ist schon wirklich toll.
Aber gut, ist jetzt nicht eine Reise, was man wahrscheinlich jedes Jahr macht oder so.
Nein.
Ja. Irgendwann hat man es dann auch gesehen.
Aber über WhatsApp telefoniert er einmal der Woche mit seinem Opa.
Ja, und das finde ich heutzutage, das sind wiederum die Sachen, die ich schön finde an der Digitalisierung, weil das natürlich vieles einfacher und schöner macht als vorher, weil früher hast du hinreisen müssen und dich sehen. Und das ist natürlich heute toll, ne?
Ich habe in der Zeit, wo ich in Berlin war, und ich war ja einige Jahre hier in Berlin, jeden Morgen mit meinem Sohn und meiner Frau über WhatsApp gefrühstückt.
Wirklich?
Ja.
Hast du im Hotel, hast du Handy aufgestellt?
Ja.
Krass.
Weil ich wusste ja genau, die Schule beginnt in Spanien um 9. Um 8:30 fährt er eben hin. Und zwischen 8 und 8:30 haben wir gefrühstückt.
Da sitzt die Familie Hofer digitalisiert, vereint. Am Tisch.
Ja.
Krass. Ja, das ist kein normaler Berufsalltag, den du gelebt hast.
Also, um deine Frage nochmal nach der Zukunft aufzugreifen. Ja. Ich habe versucht, die Kinder so zu festigen. Also, die kannst du alle in Timbuktu aussetzen heute und die werden sich nicht verloren fühlen. Mhm. Sprechen mehrere Sprachen, also sprechen alle Spanisch.
Das Englisch war nicht wichtig von vornherein.
Das war Zufall.
Okay, das war nicht geplant, dass ich gesagt habe, die müssen das und das.
Nein,
und dann.
Nein, nein. Okay. Das war Zufall. Also, mein ältester Sohn war in Amerika ein Jahr, ist danach nach Costa Rica gegangen. Wollte da eigentlich nur einen Sprachkurs machen, blieb aber ein Jahr. Ich habe es auch nie verhindert, weil ich dachte, das ist schon mal eine gute Angelegenheit. Hat dann in Holland studiert mit einem Auslandssemester in Mexiko und einem Auslandssemester in Hongkong. Mhm. Halb Hongkong, halb Singapur. Also der kennt alle Welten. Mhm. Der Jüngere war in Argentinien ein halbes Jahr, hat dann in Wien studiert.
Oh, Wien, tolle Stadt.
Ja, also schon. Will ich auch gleich was erzählen. Und hat in Wien studiert und war dann ein Semester in Peru.
Auch toll.
Ja, war in Peru, ja. Als der sein Studium beendet hatte und seinen Bachelor in der Tasche hatte, hat er weiter studiert in Holland. Weil in Holland gibt es einen Studiengang, den gibt es auf ganz wenigen Universitäten, der nennt sich, fand ich ganz spannend, Tourism Destination Management.
Tourism bedeutet so viel wie?
Das bedeutet das Management von Destinationen der Tourismusindustrie.
Also der Länder direkt.
Der Orte. Mhm. Und dabei geht es gar nicht darum, jetzt ständig neue Destinations zu erfinden, sondern zu beobachten, wie entwickeln sie sich kulturell, wie entwickeln sie sich politisch, wie entwickeln sie sich monetär, also finanziell. Ja. Auch zu überlegen, wie kann man denen helfen. Er hat zum Beispiel ein Projekt gehabt in Thailand, war das? Ich glaube auf Bali. Mhm. Wo es darum ging, eine Region wieder mehr an das Herkömmliche heranzuführen. Also weg vom Massentourismus mehr.
Indonesien meinst du?
Indonesien, ja. Entschuldigung, Indonesien, ja. Also die haben wirklich tolle Sachen machen können. Und der Kleine genauso. Der wächst in verschiedenen Welten auf, zwischen Asien mit seinem Opa, Deutschland und Spanien.
Das ist schön.
Also was mehr kann ich dem nicht bieten.
Ja.
Und dann ein weltoffenes Elternhaus.
Die Voraussetzungen sind dafür geschaffen, würde ich mal sagen.
Ja, ja.
Ich habe nur manchmal, weil wir noch keine Kinder haben, einfach manchmal, wenn ich so in die Welt da rausblicke, will ich da Kinder in die Welt setzen, in diese Welt, so wie sie jetzt ist.
David,
weißt du,
ich hätte da nicht auf der Welt sein dürfen.
Ja.
Wenn meine Mutter so gedacht hätte.
Absolut, komplett richtig. Das ist das Argument dafür. Ja,
weißt du, ich bin in Trümmern groß geworden. Mhm. Also das ging ja bis weit in die 50er, fast in die 60er Jahre. Dann,
aber du verstehst, dass da eine gewisse...
Ich verstehe das, ja. Aber das ist diese Urangst, die wir, glaube ich, immer haben. Die Menschen schon immer hatten. Und die trotzdem nicht dazu geführt hat, dass wir ausgestorben sind.
Ja.
Wir können diese Welt verändern in Maßen, aber wir können die Technik nicht stoppen. Das ist für meine Begriffe immer wieder versucht worden. Es begann mit der industriellen Revolution. Was hat dazu geführt, dass es keine Kinderarbeit mehr gegeben hat, irgendwann mal zuerst ja natürlich, dass die Menschen in einen Wohlstand hineingekommen sind, dass sie mobil geworden sind.
Und Mobilität ist ein großes Thema bei uns heutzutage.
Natürlich.
Und eigentlich sind wir zu mobil.
Ja. Und das muss man alles nicht gut finden. Man kann ja ein anderes Leben für sich leben. Finde ich vollkommen in Ordnung. Ich finde sowieso, dass jeder so leben sollte, wie er denkt. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn einer... nur in Birkenstockland, Sandalen und Jute-Klamotten durch die Gegend läuft. Das ist sein Problem oder seine Ansicht vom Leben. Meine ist es nicht, aber ich akzeptiere das. Und das ist genau das, was ich immer so ein bisschen verurteile, dass Menschen immer über andere richten irgendwo. Mir hat mal jemand gesagt, Gesunde richten immer über Kranke. Mhm. Wenn sie die Krankheit selber hätten, würden sie ganz anders denken. Und das stimmt. Man muss immer versuchen, also ich versuche immer, mich so ein kleines bisschen in die Gefühls- und Lebenswelt dieser Menschen, nicht der Kranken, sondern anderer Menschen hineinzuversetzen. Warum sind die so? Also meine Schwiegermutter zum Beispiel, die ist so eine Selbstversorgerin.
Ah, die hat richtig so einen Home Garden und
komplett
Möhren. Ja, meine Freundin das auch.
Und nur Öko. Da kommt nichts ins Haus.
Ohne Pestizide.
Alles ohne. Was aber dazu führt, die lebt in Ungarn, was aber dazu führt, dass mein kleiner Sohn, wenn er da im Sommer mal 4 Wochen ist oder 3 Wochen, wir haben ja in Spanien 3 Monate Urlaub, Ferien.
Ja, Amen.
Ja, tut mir auch leid. Aber er ist dann immer 3 Wochen ungefähr in Ungarn. Da ist er beim Imker, Da darf man Holz hacken, da darf man Erdbeeren pflücken, Kirschen pflücken, da gibt es ein Lagerfeuer, auch mit Marshmallows, das ist jetzt nicht ganz so gesund, aber ja,
nicht so öko.
Und dann gehen sie in die Schokoladenmanufaktur und so. Und für den, da gibt es auch Hunde, also irgendwelche wildlaufenden Tiere da. Der wird da, lernt da eine ganz andere Welt kennen und findet das ganz super.
Ist da nichts dagegen einzuwenden.
Nee, ich natürlich nicht.
Im Gegenteil.
Ich finde es aber wichtig, dass er die kennenlernt.
Ja, absolut, klar. Absolut. Meine Frau liegt mir ganz Zeit im Ohr, sie hätte gerne einen Bauernhof außerhalb von Hamburg und da Hühner und eigene Eier und wie toll das ist und dann Brot backen und ne, Ziegen und Ponys. Aber ja, Thema Happy Wife, Happy Life ist bei mir in unserer Beziehung ein Riesenthema. Also ich bin ehrlich, vielleicht ist das manchmal auch gar nicht so richtig, aber ich möchte schon in erster Linie, wenn meine Frau happy ist, bin ich auch happy. Und ich glaube, eine Beziehung, wo die Frau nicht glücklich ist, also jetzt in unserer Beziehung mit Mann und Frau, das geht immer nicht so lang gut. Aber wenn die Frau happy ist und ich will nicht sagen, all das bekommt, was sie will, weil das geht natürlich unterm Strich auch nicht, aber die Frau muss schon glücklich sein in der Beziehung. Und dann ist das auch für mich als Mann, muss ich ehrlich sagen, eine gute Ehe. Die macht Spaß. Das ist, ich kann nicht alles ignorieren oder drüber hinweggehen und das nur mein eigenes Ding machen, weil dann bist du Single unterm Strich, ne? Du musst schon, wie du es vorhin auch sagst, so Kompromisse machen,
ja, klar.
Den gemeinsamen kleinen Nenner finden und eine Ehe ist ja auch immer am Schluss ein Kompromiss oder eine Beziehung, weil sonst bist du Single und machst dein eigenes Leben und ich glaube, dass das nicht die besten Ehen sind, wenn das nur so läuft. Deswegen, Happy Wife, Happy Life ist bei uns ein Riesenthema. Ist das bei euch ähnlich? Oder?
Ja, absolut. Ich habe kürzlich mal in einer Talkshow gesagt, wir gehen nie unzufrieden ins Bett, was große Heiterkeit hervorgerufen hat, weil die hatten das, glaube ich, in den falschen Hals gekriegt. Aber das meinte ich gar nicht. Ich meinte damit, wir gehen nie
mit Streit
ja, ins Bett.
Das machen wir eigentlich, auch nicht. Nee.
Also wir gehen immer...
Das muss geklärt sein vorher.
Ja. Ich bin auch nicht eifersüchtig zum Leidwesen meiner Frau.
Hätte die das gerne?
Ja, die hätte gerne ein bisschen Eifersucht.
Ja,
die hätte gerne
ein bisschen Drama.
Ein bisschen Drama, ja.
Ja.
Und wenn ich dann mal sage, und wen triffst du da? Ah, bist doch eifersüchtig. Ja, so ein bisschen. Weil, weißt du, meine Frau zum Beispiel geht gerne aus. Ich manchmal nicht so.
Ist ein richtiger Social-Mensch? Also richtig so, die braucht das so unter Menschen und dann.
Ja, absolut, ja. Und die hat auch jede Menge Freundinnen und Freunde und also eigentlich viele Freundinnen. Und
sozialen Stress.
Und dann ist sie da wieder am Geburtstag und da wieder und da wieder.
Klar.
Und ich sage manchmal, nee, lass mich mal zufrieden. Ich habe jetzt keine Lust. Ich gucke da aber lieber hier
der
Reality-Stars
genau. Oder so.
Und da sagt jemand, ja, sag mal, bist du da irgendwie. Ich sage, pass mal auf. Wenn jemand gehen will, dann geht er.
Reisen soll man nicht aufhalten.
Da kannst du machen, was du willst.
Das stimmt.
Und glaube mir, wenn du irgendjemanden einsperren willst, dann kommt der Gedanke zu gehen viel früher.
Mhm.
Das mache ich nicht. Wenn ich jetzt sagen würde, du lass uns heute Abend doch lieber was anderes machen, dann würde sie sofort sagen, gerne. Gerne. Gar keine Frage. Manchmal sage ich auch, naja, komm, lass uns heute mal mit einem Kleinen was machen oder so. Da gibt es überhaupt gar keinen Dissens, in gar keiner Form.
Wie sieht so ein perfekter Abend bei euch aus? Seid ihr da schön einkaufen und dann tolle Lebensmittel und kocht euch dann was Schönes?
Ja, wir essen in der Regel.
Ja?
Ja. Es gibt auf Deutschland, einen deutschen Supermarkt auf Mallorca.
Aha.
Jetzt kann man sich fragen, muss man den auf Mallorca haben? Und ich sage immer, ja, ein Italiener in Deutschland hat auch einen italienischen Supermarkt mit seinen Spezialitäten.
Er ist berechtigt auf Mallorca.
Na?
Ja.
Also da gibt es dann zum Beispiel auch Zwiebelmett.
Oh, magst du das?
Ja.
Oh.
Frisches Brot, also richtig schönes, frisches.
Und sowieso frisches Sauerteigbrot.
Sauerteig,
ist was Herrliches,
ja,
ne?
Das gibt's da halt, ne?
Echt?
Ja. Und es gibt auch Spargel, frischen Spargel, Bruchsaler Spargel gibt's da.
Aus Bruchsal?
Ja. Und da gehe ich jetzt nicht allzu häufig, aber manchmal habe ich halt Lust auf ein schönes Pilz, ein bisschen Zwiebelmett mit frischen Zwiebeln.
Ein bisschen Heimat auf dem Teller, ne?
Ja.
Ja. Mit dem Sonnenuntergang, mit dem mallorquinischen Sonnenuntergang
im Gesicht. Weniger.
Und das ist ein perfekter Abend dann. Geht ihr einkaufen und dann kocht ihr schön.
Wir gehen immer gemeinsam einkaufen. Also wenn ich da bin, gehen wir gemeinsam einkaufen.
Auch ein schönes Ritual, finde ich, wenn wir das gemeinsam machen.
Ja, also wir holen den Kleinen dann auch oft von der Schule ab. Der hat ja Schule bis 20 nach 4.
Mhm.
Zweimal in der Woche bis 6, weil er noch Sport hat anschließend. Dann gehen wir manchmal noch ein Eis essen.
Süß.
Oder auf dem Spielplatz oder irgend sowas. Also ganz normales Familienleben halt. Ne?
Das ist was Herrliches.
Was wir selten machen, ist, dass wir machen keine Fernsehabende. Das machen wir ganz, ganz selten.
Zu dritt?
Überhaupt.
Ja. Also Trash-TV, du alleine dann doch eher und deine Frau?
Ich gucke ja auch nur, ich gucke wirklich nur, wenn ich unterwegs bin, im Hotel abends oder auf dem Zug oder so.
Also meine romantische Vorstellung, du im Pyjama, ein Gläschen Wein in der Hand und Temptation Island, das kriegen wir nicht hin. Sitzt dann schon eher in der Eurowings und guckst.
Wäre meine Frau außen vor, also da würde die...
Findest du nicht gut?
Wir waren kürzlich mal zusammen in der Fernsehsendung, das gucken wir uns dann schon an.
Wie, ihr wart in der Fernsehsendung?
Ja, wir haben Hot oder Schrott zusammen gemacht.
Nein!
Ja.
Hot oder Schrott.
Ja, bei Vox. Und dann waren wir mal zusammen bei Kabel 1, die größten Geheimnisse der Welt. Das war sehr lustig.
Um was ging es da? Ach ja, klar, die Geheimnisse der Welt, aber Beispiele?
Ja, irgendwelche Monumente in der Wüste oder so Bensky-Geschichten oder sowas.
Spannend.
Da musste man das nur kommentieren. Also das war so eine Bluebox-Geschichte. Mhm. Das hat ja großen Spaß gemacht und hat sich auch gut gemacht, muss ich sagen.
Und bist du generell TV oder großen Bühnen aufgeregt? Oder ist das einfach so, du nimmst dein Blatt Papier und deine Nachrichten und stellst dich dahin? Oder wenn du eine große Gala moderierst? Ich stehe auch natürlich auf Bühnen, wo mal vielleicht 10, 20, 50.000 Leute sind und stehe vor denen alleine. Aber ich bin trotzdem schon ein bisschen angespannt. Aber ist das dann bei dir einfach komplett weg und du stehst dann auf der Bühne dann und dann gucken dich die Leute da alle an, du bist gut angezogen in deinem Smoking, hast deine Karte in der Hand und dann let's go, oder?
Es ist immer so eine Frage der ersten 10 Minuten. Wenn du dann die Leute nicht hast, dann wird es schwierig, dann musst du arbeiten.
Hast du das schon mal gehabt? Hast du öfter gehabt?
Ja.
Wo du arbeiten musst?
Ja.
Ja?
Ja. Wo die einfach geredet haben oder wo die nicht aufgepasst haben oder wo teilweise noch Catering gewesen ist und da Kellner rumliefen. Oder so, alles schon. Aber ich habe auch vor 10.000, 15.000 auf der Bühne gestanden. Alles gut. Ton muss stimmen, Sound muss stimmen, damit du ankommst bei den Leuten. Mhm. Das ist immer eine Frage, wie ich morgens aufgestanden bin. Wenn ich mit dem falschen Bein aufgestanden bin, kann ich schon nervös werden.
Ja?
Ja. Wenn ich weiß, ich muss mich heute extrem konzentrieren. Damit spüre ich auch, wenn es läuft. Dann gute Vorbereitung ist alles.
Ja, aber du bist natürlich unterm Strich ein Profi. Du machst das seit so vielen Jahren, wo man denkt, Mensch, da standen auf tausenden Bühnen, tausenden Millionen Leute schon vor der Nase gehabt. Aber so ein bisschen, so das Kribbeln so?
Nee, ich habe auch...
Oder wenn du zur Talkshow gehst oder so, weil ich meine, du sprichst live und es ist live da. Du kannst ja nicht cutten, was rausschneiden. Auch nee. Nee, gefällt mir nicht, drehe ich nochmal neu.
Ich habe ja das NDR-Talkshow gemacht, dann 21 Jahre lang Riverboot in Leipzig.
Muss ich dir kurz einhaken, eine Geschichte erzählen? Immer wenn ich bei meinen Großeltern geschlafen habe, die haben das immer geguckt.
Wo denn?
NDR-Talkshow und Riverboot, das haben die geguckt.
Wo leben die?
In Bad Wimpfen.
Ah, okay.
Also in Süddeutschland.
Ja.
Und immer wenn ich bei denen war, das musste immer geguckt werden. Ja. Das war mein Ritual. Da saß man auf dem Sofa und es muss ich wirklich sagen, war bis heute eine wirklich schöne Sendung, die man sich toll angucken kann.
Ja.
Kölner Treff gehört ja auch so ein bisschen so dazu, zu diesem Ganzen, also so von der Stilistik her an den, was so passiert im Boulevard oder wie auch immer. Ich habe das gern gesehen.
Das waren für mich so ganz wichtige Geschichten, weil da habe ich nicht den Respekt, das kann man nicht sagen, aber die Scheu vor großen Namen verloren. Mhm. Ich habe ja Talkshows gemacht mit J.R., Larry Hagman, mit Geraldine Chaplin, mit den ganzen großen Stars.
Da warst du aber aufgeregt.
Nee, nachher auch nicht mehr. Mit Paul Anka, sagt dir das noch was? Mhm. Paul Anka war ein Amerikaner, ein Riesenstar, der My Way geschrieben hat. Für Frank Sinatra.
Frank Sinatra.
Rudi Carrell, ich kannte die wirklich alle. Und wenn du 22 Jahre lang Talkshows gemacht hast, da gibt es nur ganz wenige Namen, die dir nicht untergekommen sind.
Politiker? Hast du ganz großen gehabt?
Ja,
AG, alle.
Alle?
Alle.
Ja. Jetzt gerade noch habe ich mit Merz, mit Klingbeil sowieso, ich weiß nicht wie oft, mit der ganzen Riege, mit Baerbock und so weiter, jede Menge Sendungen gemacht. Und da geht es darum, dass man den Respekt darfst du nicht verlieren, das ist ganz wichtig. Aber du musst sie als Menschen akzeptieren, nicht als die großen Namen. Also die dürfen nicht unnahbar werden für dich, das ist ganz wichtig.
Gab es da mal in den ganzen Sendungen, die du gemacht hast, auch mal so eine richtig weirde Situation, wo du so dachtest, jetzt weiß ich nicht, wie ich hier weiterkomme? Man hat mal so Live-Schalten, dann bist du da um 20 Uhr mit der Tagesschau drauf, dann schaltest du nach, was weiß ich, irgendwo hin, Washington, und dann ist dann da jemand und dann hast du so eine ganz weirde Situation gehabt, aus der du nicht rauskamst oder die so, wo du nicht wusstest in dem Moment, wie löse ich die jetzt?
Ja, das gab es auch relativ, nicht so häufig, muss ich sagen. In dem Augenblick, wo du mit Profis zu tun hast, ist vollkommen egal. Mhm. Da kannst du, da kriegst du die richtige Antwort. Aber wenn du jetzt mit Politikern zu tun hast zum Beispiel, kann das schon schwieriger werden. Ich kann mich erinnern an einen Fall, ich will jetzt keinen Namen nennen, da habe ich einen Politiker interviewt und der war aber nicht im Studio, sondern zugeschaltet.
Mhm, genau.
Und das läuft ja alles über Teleprompter. Also die Fragen überlegst du dir ja vorher auch in der Redaktion. Was frage ich denen? Natürlich musst du antworten und musst auch reagieren, aber die grundsätzliche, der Fragenkatalog des Themas, der muss da stehen. Und ich stehe da und plötzlich denke ich, die habe ich noch nie gesehen, die Frage. Wo kommt die her? Da hatte eine Redakteurin geglaubt, sie müsse nochmal das alles ändern. Ich stand aber schon unten im Studio. Und dann habe ich den Fragen gefragt, auf die der gar nicht antworten konnte. Weil die der Meinung war, dass, also da war ein Thema aufgeploppt, plötzlich, mit dem hatte der aber gar nichts zu tun. Irgendwie habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Der war auch sichtlich angepisst anschließend. Und da habe ich natürlich Terror gemacht, habe ich Theater gemacht anschließend, aber kannst ja nichts mehr machen, stehst da unten und denkst.
Ah, dann bist du komplett ausgeliefert.
Ja, bist ausgeliefert, ja, komplett.
Crazy.
Ja.
Und dann nochmal, dann hast du dann deine 20 Millionen Einschaltquote auf dir drauf, die das jetzt alle verfolgen und gucken, was passiert.
Die kriegen das vielleicht gar nicht mit.
Kannst du das dann so überspielen?
Naja, die wissen ja nicht, was, also das ist ja das, was ich immer sage. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, die Baerbock ist irgendwann mal von der Bühne bei einer Parteitagsrede gegangen und da waren die Mikrofone noch offen. Und hat sie gesagt, verdammt nochmal, das habe ich vergessen, das und das zu sagen. Und das ist der Fehler. Kein Mensch weiß, was du hättest sagen wollen. Mhm. Wenn du die Botschaft rüberkriegst, die du hattest, ist vollkommen in Ordnung. Irgendwelche Nebenkriegsschauplätze und irgendwelche süß dann noch, das ist dir vollkommen egal. Der Zuschauer weiß nicht, was du vorhattest. Und ich höre immer wieder, dass jemand von der Bühne geht und sagt, ach, jetzt wollte ich das doch noch wieder vergessen. Ist vollkommen egal. Wenn die Botschaft stimmt und wenn die Haltung stimmt und wenn du gut rüberkommst, dem Zuschauer ist vollkommen egal.
Crazy. Ich finde das so spannend, vor allem, was du alles in den ganzen Jahren erlebt hast. Und das ist, ja, das vor allem, du hast ja jeden Tag, war es vielleicht der gleiche Ablauf in der, ich sag mal, in der Nachrichtensendung, aber der Inhalt war ja immer anders.
Ja, klar.
Jeden Tag.
Jede Sendung.
Jede Sendung. Mhm. Was hat dich am meisten berührt? Wenn, oder was war für dich die schrecklichste Nachricht, die du hast überbringen müssen?
Also 9-11. Ja. 9-11 war eine der schlimmsten, aber ein noch. Für mich, wo ich mich persönlich angefasst gefühlt habe, war, als in Rammstein mal bei einer Flugschau ein Flugzeug abgestürzt und die Menschenmenge rein ist. Das fand ich so unfassbar schrecklich.
Ja.
Weil du weißt, ich hätte da auch stehen können.
Ja.
Und du hast überhaupt keine Chance. Du kannst nicht wegrennen. Das geht mit einer solchen Geschwindigkeit. Das finde ich schon irre.
Ja, aber unterm Strich ist der Alltag für dich, ne? Mit diesen Nachrichten zu arbeiten. Und
ja, aber ich habe ja vorhin schon mal gesagt, manchmal hat es mich dann auch ein bisschen genervt. Also manchmal musste ich da raus. Hm. Und dann bin ich nach Mallorca geflogen für 3 oder 4 Tage. Das war ja in den 80er Jahren alles noch ein bisschen easier. Da war auf Mallorca ein Flughafen, der war eine Baracke. Hm. Und dann bist du bis zum Flugzeug gelaufen. Hm. Da standen noch Fotografen und Fotos gemacht. Die konntest du anschließend kaufen, wenn du wieder zurückgegangen bist. Aber ich habe dann einfach so 3-4 Tage gebraucht, um Abstand zu gewinnen.
Zu den Nachrichten? Mhm. Mhm. Weil du es gar nicht ausblenden kannst, weil du es jeden Tag damit konfrontiert bist. Ne? Ich erwische mich auch oft selber, dass ich natürlich einmal 3-4 Tage auch mal keine Nachrichten-App offen habe und mir es anschaue. Da kann man sich natürlich dann schon so ein bisschen drumherum wenden, was man alles
anlässt. Heute auch teilweise die Sucht, aus allem einen riesen Hype zu machen.
Und eine Sondersendung.
Und eine Sondersendung und als historisch zu brandmarken. Oh mein Gott, nochmal. So. Jeden Wimpernschlag der Geschichte muss man nicht als historisch bezeichnen.
Ja, damit ist man schnell geredet. Ne? Und sag ich mal dann auch, ich will nicht sagen eine Quote gemacht, aber eine Sondersendung und Brennpunkt. Natürlich, es passieren sehr viele schlimme Dinge in unserer Welt.
Nein, es gibt ja viele Dinge, da muss man dann auch Brennpunkte machen.
Ja.
Ne? Ich meine, Katastrophen kannst du nicht wegdiskutieren.
Eben, das ist es.
Aber eine Niederlage im Bundestag über irgendein Gesetz oder so, mein Gott, dann kommt das Nächste.
Das nächste Thema.
Vielleicht ist das auch eine Frage des Älterwerdens. Der Vorteil des Älterwerdens ist ja, dass du gelassener wirst.
Das finde ich spannend. Das sagt meine Oma auch. Man wird einfach ja, tiefenentspannter einfach mit manchen Sachen. Aber das ist die Lebenserfahrung, die ihr einfach habt, ne?
Ja.
Die uns oder mir auch fehlt an vielen Stellen.
Ob ich jetzt einen Shitstorm kriege oder nicht, ist mir sowas von wurscht.
Ja.
Ich lese das auch nicht. Auch in meinem Umfeld, die haben die strikte Anweisung, mich nicht damit zu konfrontieren. Also wenn irgendeiner glaubt, er müsste mir irgendwas Böses schreiben, dann soll er das tun. Mir ist es vollkommen wurscht. Ich lese es nicht. Also lass uns besser bleiben lassen, weil es ist vergebene Liebesmühe. Aber ich bin ja nicht mehr, also früher musste ich mir schon überlegen, was ich sage. Ich musste mir schon überlegen, was ich tue. Ich wusste, dass ich zum Beispiel nicht bei Rot über die Fußgängerampel laufe, weil da mit Sicherheit einer steht, der sagt, oh, Sie sollten auch ein Vorbild sein. Also macht man das eben nicht. Ich habe es ja auch nicht gemacht. Ich habe einfach mein Leben, und es ist mir auch nicht schwer gefallen, dem schon untergeordnet. Also der Beruf war für mich schon die Nummer eins in meinem Leben, auch noch vor meinem Privatleben. Ich habe dem alles untergeordnet. Aber jetzt ist es eben so, ich habe meine aktive Berufslaufbahn beendet. Ich mache noch ein paar Sachen, die mir Spaß machen.
Aber ist doch auch schön.
Ja, so, absolut. Und ich will auch gar nicht aufhören damit. Ich mache Social Media ein bisschen was und so.
Aber das hält dich doch aber auch jung.
Ja, natürlich.
Also wenn jemand doch, sag ich mal, nach Renteneintritt doch noch arbeitet und seine aktive Berufskarriere beendet hat und hobbymäßig noch
mitarbeitet. Auch wenn jemand sagt, wieso musst du denn noch arbeiten? Also ich weiß, kann.
Ja, weil es dir Spaß macht, ist doch schön.
Weil es mir Spaß macht. Weil wer soll mir denn verbieten, jung zu bleiben oder meinen Kopf nicht zu bewegen?
Ja, und ich glaube, daheim passiert ja dann auch nichts. Ne? Also ich meine, dann sitzt ihr beide zu Hause und guckt euch an. Ist doch viel schöner, wenn man noch was erlebt und was tut und aktiv an der Welt da draußen teilnimmt und beruflich sich engagiert und seine Sachen macht, die einem Freude bereiten jeden Tag, ist doch was Herrliches.
Aber wir haben ja noch eine Leidenschaft, wir fahren ja gerne Oldtimer.
Habt ihr, ja?
Ja, ich habe jetzt nur noch zwei, da war ein bisschen mehr. Aber wir fahren mit meinen Oldtimer-Rallys.
Millimilia und so?
Nein, da habe ich drei Einladungen gehabt, die ich jedes Mal absagen musste wegen irgendwelcher Fernsehsendungen.
Das muss traumhaft sein.
Wenn du gerne mit russischen Oligarchen mithalten willst, ja, das ist nur noch Geld.
Ja.
Das macht. Nein, wir fahren Schwarzwald-Rallye oder so. Mhm. Das macht richtig Spaß. Sauerland-Rallye, also die in Deutschland gibt es. Deutschland ist wirklich schön. Mhm. Und wenn man die Landschaften mal ein bisschen näher kennenlernt durch ein gemütliches Spazierenfahren durch die Gegend, das macht schon Spaß. Und alte Autos eignen sich nicht zum Rasen.
Nee, das stimmt. Die
eignen sich einfach nur zum
Cruisen.
Ja.
Das ist schön. Ja, da gibt's tatsächlich tolle Routen, habe ich noch nie mitgemacht, aber ist auch noch auf meiner To-Do-Liste für das.
Hast du einen Oldtimer?
Nee, ich bin eher bei den Youngtimern, aber ich mag Autos auch wahnsinnig gern, aber ist jetzt nichts.
Ist nicht Nummer eins auf der Bucketlist.
Nee, ist jetzt nicht meine so große Leidenschaft. Da kommen andere Dinge, wie meine Frau und auch mein Beruf vorher.
Ich habe ein sehr schönes Käfer-Cabriolet.
Oh, ein Käfer.
Ein wirklich schönes. Auch mit einer etwas besseren Maschine.
Wichtig.
Und ein Auto, das ich sehr liebe, obwohl das jetzt kein Oldtimer ist, der wirklich jetzt zu den ganz großen Favoriten gehört. Ein 58er Mercedes, den ich deswegen, der auch wirklich in einem Traumzustand ist, weil mein Vater genau so einen hatte. Nicht diesen genau, aber so einen.
Aber modellidentisch.
Und ich sehe mich heute noch mit meinen Brüdern hinten, ich habe drei Brüder, hinten auf der Rückbank sitzen, wie die Orgel pfeifen und durch die Gegend zu fahren.
Und der wird auch nie verkauft?
Also wenn ich nicht muss, werde ich nicht verkauft.
Ja, das ist aber schön, weil da hat man so Bilder im Kopf und seine Erinnerungen da drin verpackt. Ja, es ist ein Automobil, in Anführungszeichen nur, aber es ist dann doch so viel mehr, ne?
Ja, wir wohnen ja am Niederrhein in Wesel, das ist zwischen Duisburg und der holländischen Grenze. Und meine Großmutter lebte in Eschweiler, das ist bei Aachen.
Eschweiler kenne ich, ja.
Eischwiller. Und jedes Wochenende fuhren wir nach Eschweiler zur Oma. Jedes Wochenende. Und saßen immer da hinten drin, das werde ich nie vergessen. Und fuhren über diese niederrheinische, sehr flache Landschaft. Ne?
Herrlich. Das ist echt schön. Schöne Momente. Und die vergisst man auch nie.
Nee, vergisst man nicht.
Die vergisst man aber nicht. Die behält man schön bei sich.
Ja.
Ach Gott, guck an.
Wie bist du denn eigentlich groß geworden?
Oh, ich bin, ich glaube, ab meinem sechsten Lebensjahr war ich ein Scheidungskind. Meine Eltern haben sich getrennt. Dann habe ich bei meinem Vater gelebt, viele, viele Jahre, bis ich ins Internat kam.
Wo? Was war im Internat?
Bad Mergentheim war das. So.
Ah, Bad Mergentheim, ja.
So ein christlich...
Ich kenne Bad Mergentheim.
Ja?
Ja, klar.
Du warst auch schon überall, ne?
Überall.
In jedem Dörfchen, alles gesehen.
Bad Mergentheim war für mich ein besonderes Erlebnis.
Ja?
Ja, ich bin durch den Kurpark zum Mediamarkt gelaufen.
Kurpark kenne ich, ja.
Weil das Hotel, wo ich wohnte, war das Kurhotel auf der anderen Seite. Und da musste man einmal ganz quer durch den Kurpark.
Genau.
Da ist dann der Mediamarkt. Genau. Weil ich hatte an meinem Laptop irgendwie, fehlte mir ein Stecker oder sowas.
Aber was hast du in Bad Mergentheim gemacht, dass du im Hotel warst?
Ich habe da eine Veranstaltung moderiert.
Okay.
Und als ich aus dem Mediamarkt rauskam, regnete es in Strömen. Und ich dachte, kein Problem, nehme ich ein Car2Go.
Gibt's ja nicht.
No way. Nehme ich ein Miles-Auto. No way. Verdammt. Hol ich mir ein Uber. No way. Es gab noch nicht mal ein Taxi.
Ja.
Weil die waren natürlich bei Regen alle ausgebucht. Also bin ich im Regen zurück und war klatschnass, als ich da wieder angekommen bin.
Da war ich 3 Jahre im Internat und dann bin ich wieder zurück nach Heilbronn. Und,
ich war übrigens auch im Internat.
Ja?
Auf Langeoog.
Das ist im Norden ganz oben, ne? Das ist
eine Nordseeinsel.
Nordsee. Schönes Internat? So mit Meerblick und allem?
Ja. Als Kind würdigst du das nicht ganz so.
Ja, ja.
Also als Kind ist das irgendwann normal. Aber du bist auf so einer Insel natürlich schwer überwacht und das nervt dich dann schon.
Ne? Absolut. Also ausbrechen ist da nicht. Ne? Nee. Wie alt warst du, als du im Internat warst?
Ach, da war ich auch so 13 oder 14.
Ja, das war so mein Alter auch, genau. Ja. Ja, da im Internat, ich war schulisch ganz schlecht früher und dann bin ich durch die Scheidung dann irgendwann aufs Internat gekommen, weil Schulnoten...
Hat die Scheidung dich irgendwie in Mitleidenschaft gezogen?
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Heute merke ich das nicht mehr, aber damals, wenn ich mich an meine Kindheit und Jugend zurückerinnere, extrem. Extrem. Ja. Ich habe da sehr drunter gelitten, bin so von einem Psychologen zum anderen gekommen. Wenn dann,
wirklich? Ist das so schlimm gewesen?
Ja, wenn du dann auch so Bilder malst und dann als, das dann auch, sag ich mal, so ein Psychologe vielleicht auch mal droppt, ihr Kind ist vielleicht selbstmordgefährdet oder sowas, obwohl man das ja gar nicht merkt, ne? Aber es, im Nachhinein war es eine sehr harte Kindheit, die mich aber auch vielleicht ein bisschen hat frühreif werden lassen und schneller erwachsen werden hat lassen als vielleicht andere Kinder. Unterm Strich bin ich froh, dass ich nicht irgendwie abgedriftet bin an irgendeiner Stelle und aus mir doch irgendwas ein bisschen geworden ist und an dem Leben dran teilnehmen darf. Und kann ja auch immer anders laufen, man weiß es ja nicht. Ne? Dann war ich, wie gesagt, im Internat, da haben sich meine Schulnoten wieder gefestigt. Das tat mir auch gut, mit anderen Kindern so zusammen zu sein. Ich war ein Einzelkind und da mit anderen Menschen, anderen Kindern, gleichaltrigen Sport zu machen, einen Ausgleich zu finden, sich auf die Schule zu konzentrieren, weg von zu Hause zu kommen, auf so, ich sage jetzt mal, eine eher gefestigte Beziehung zu kommen und auf sowas Gleichbleibendes, was so, na, du hast deine Routinen, du hast dein Morgengebet, weil es war katholisch und dann Mittaggebet und Abendgebet und was weiß ich für Gebete noch. Aber du hast so Routinen gehabt und das hat mir, glaube ich, zu der Zeit sehr gefehlt und das habe ich gebraucht. Und ja, danach bin ich wieder zurück zu meinem Vater. Dann war ich, sag ich mal, schulisch so gut aufgestellt, dass ich alleine konnte und habe meine Realschule beendet und war eigentlich dann, ich habe meine Ausbildung angefangen und war dann auch DJ und habe meine Karriere gestartet sozusagen. Und ja, es hat schwierig angefangen in meinem Leben, aber es hat sich unterm Strich jetzt so ein bisschen für mich persönlich zum Guten gewandt. Und deswegen bin ich froh, dass ich eine tolle Frau an meiner Seite habe, die mir immer treu an der Seite steht. Und ich glaube, man merkt erst, dass man eine gute Beziehung hat, wenn man durch richtig Scheiße läuft. Also wenn es mal richtig irgendwas Schlimmes passiert, Tod, Freunde verlieren, wie auch immer. Ne? Also wenn sehr extreme Dinge...
Hätte deine Frau denn gerne ein Kind?
Also wir sind ja gar nicht abgeneigt, aber einfach bei uns stand auch bei ihr und bei mir immer Karriere, Job an Nummer 1.
Also ich sage dir nur, dein Leben verändert sich in einer Sekunde.
Richtig. Und wir haben natürlich viele in unserem Freundeskreis, die jetzt schon ein Kind oder sogar auch schon 2 Kinder bekommen haben, die teilweise jünger sind oder auch teilweise das gleiche Alter haben. Und ich habe einfach wahnsinnig viel Respekt. Ne?
Also ich will das jetzt nicht in den falschen Hals kriegen lassen, aber... das ist für uns nicht das Thema. Wir wissen aber genau, also wir wissen beide sehr genau, wenn wir uns trennen würden, würde der Kleine zerbrechen. 100%. Weil der ist so fixiert auf uns beide. Und wir verbringen ja auch das ganze Wochenende miteinander. Der wird.
Nur Wochenende? Oder weil du.
Nein, er geht ja nicht in die Schule. Und am Wochenende hat er ja seine Freunde nicht.
Ah, okay.
Wir gehen an den Strand oder fahren mit dem Boot raus oder sowas. Und der genießt das auch und der hat eine unglaublich feine Antenne für Unstimmigkeiten. Mhm. Also wenn wir mal diskutieren über irgendetwas, das merkt er sofort und reagiert auch sofort. Ganz, ganz komisch. Und wir wissen beide, der würde kaputt gehen. Ich meine, das ist jetzt für uns kein Thema. Aber man redet ja schon mal darüber, weil man auch natürlich schon mal im Bekanntenkreis feststellt, was dann passiert.
Mhm. Ja.
Wohin geht deine Karriere eigentlich jetzt?
Das ist eine gute Frage. Ich bin,
also wenn du jetzt mal so Namen siehst, wie Sven Faes oder Avicii oder so, sind das für dich Vorbilder oder irgend sowas?
Man guckt natürlich immer nach oben. Ich habe ja seit 20 Jahren da hochgeschaut und geguckt, was die machen, wie sie es machen und mich inspirieren lassen und. Ich bin im Moment, wenn du mich jetzt so fragst, sehr zufrieden mit meinem Leben. Wenn jetzt morgen du sagen würdest, es ist Ende für dich, wäre ich jetzt nicht, dass ich, unzufrieden zurückblicke.
Es geht ja, also ich war an gewissen Punkten immer unzufrieden. Also ich wollte irgendwann.
Du richtig, wolltest mehr?
Ja.
Ja, das habe ich ein Stück weit auch, aber ich habe ja das Gefühl, es wird ja jeden Tag auch ein Stückchen, geht ein Stückchen weiter in die Richtung, wo ich noch hin möchte.
Wohin möchtest du denn?
Ja, ich möchte natürlich noch mehr international, noch ja. auch mehr Amerika, Asien. Da war ich vor Corona mehr. Ich hatte mal einen Song, der im amerikanischen Radio, weil du gerade von Avicii sagtest.
Ja, der Superstar-Song,
oder? Auch vor, der hieß Melodrama und der war auf Platz 1 von Sirius XM in der Rotation über, ich glaube, 17 Wochen. Und dadurch, weil da damals schon vor 2012 im Autoradio bei denen digital angezeigt wurde, wie die Titel hießen, haben das halt einfach wahnsinnig viele Leute auf meinen Namen gekommen und haben mich dann in Amerika daraufhin gebucht. Und das war vor David Guetta und vor Avicii war die Single sogar auf Platz 1. Und dadurch hatte ich wahnsinnig viele Bookings, aber nur regional in Amerika. Das hat in Deutschland gar keinen Menschen interessiert. Da bin ich teilweise meiner Frau nach, sag mal, donnerstags LA Hollywood, freitags Pittsburgh, samstags Washington, sonntags San Diego und am Montag warst du wieder in Köln und saßt im Quattro Cani und hast einen Aperol Spritz getrunken und hast gefragt, was war denn das eigentlich für ein wildes Wochenende?
Ja.
Ja, und
hast du kein Problem gehabt mit Jetlag und solchen Sachen?
Nee, weil du ja immer so, also warst ja nur kurz da, Club, am nächsten Morgen wieder raus, durch diese Zeit so und du hast dich ja gar nicht akklimatisiert, du warst dann wieder in zwischen -9 auf -6 ja, und Wahnsinn, das geht ja. so schnell hin und her und dann bist du ja schon.
In Washington, San Diego, das sind 6 Stunden.
Ja, ja. Und dann warst du so, dann warst du montags wieder in Köln und dachte so, was war denn das hier? Und ja, das habe ich natürlich auch schon alles erlebt und ich war auch auf der ganzen Welt, ob es in Südafrika war oder in Südamerika oder in Russland ganz viel und Ukraine und ich war in den Ländern überall und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, auch, sag ich mal, bezahlt werden für den Gig zwar, aber ich habe ja auch die Länder gesehen und die Menschen kennengelernt und tolle Erlebnisse und ob es in Beirut war oder in anderen Ländern, Ägypten, keine Ahnung, es war einfach tolle Sachen erlebt und aber ich würde das gerne nochmal in einem anderen Level erleben, ne? Dass du so richtig tausend von Leuten da auch in den Ländern anziehst und auf großen Festivalbühnen und so und das ist es halt noch nicht und da möchte ich halt noch hinkommen und da bin ich auch jeden Tag dafür dran, aber man darf, und das habe ich auch gelernt, je mehr ich was wollte, je weniger habe ich es bekommen. Hat es mich nicht interessiert, habe ich es einfach laufen lassen, ja. kam es von alleine.
Also ich war ja kürzlich auf dem Gig von Robin Schulz und ja. der macht ja Big Show.
Ja, ja.
Also da ist ja
wo war das?
Auf Mallorca.
Ah ja, im Social Club?
Nein. Nein, nein, bei privates Fest.
Ah, okay.
Da hat jemand ein bisschen Geld und.
Och, das so, laufen lassen.
Mal laufen lassen, ja. War ein sensationelles Fest. Und da ging auch richtig die Post ab. Aber der hat natürlich ein richtig großes Team. Mit Aufbau, mit allem drum
und ja, ja, aber das macht's ja nicht aus, sind ja die Hits. Also, sag mal, bei Robin Schulz, wenn man die letzten 10 Jahre zurückblickt, der hat ja so viele Nummern gehabt, die ja. so weltweit stark waren. Ja, ja. Und das ist halt, das sind nicht nur Nummern, die in Deutschland gestreamt werden oder im deutschsprachigen Raum, sondern die werden ja weltweit.
Nein, ich meine, dieses ganze Drumrum.
Ja, das baut's ja dadurch auf, dadurch, dass der Act dann.
Würdest du auch machen, ja?
Ja, das geht irgendwann gar nicht anders, mhm. weil du musst so viele Leute haben, dass die Produktion auch die Qualität hat.
Ja.
Du kannst ja nicht als Actor alleine kommen und sagen, oh, ich guck mal, mach mal den Soundcheck und dann gucke ich mal hier, wo die CO2-Kanonen aufgebaut sind und das. Ja, ja. Und das sind auch Sachen, wo du unterm Strich dich auch nicht mehr mit beschäftigen willst, weil du
hast ja auch gar noch zwei assoziierte DJs, da waren wir wieder verschwunden, dann haben die weitergemacht und.
Ja, also du hast da ein Riesenteam unterm ja, Strich, ja. was da mitfliegt und mittravelt und die du auch da auf der Payroll hast und die bleiben halt auch dabei, ne? Also die begleiten dich. Deswegen, das muss auch freundschaftlich irgendwo stimmen, mhm. weil alle, die ich bei mir mit ins Team lasse, das muss auch wie so eine Friendgroup sein. Das muss so. Ja, du verbringst so viel Zeit beim Essen im Hotel, privat dann auch noch, ne? Weil du bist ja nicht nur am Arbeiten, du hast doch mal 3 Stunden frei. Oder eine Stunde, ne, dazwischen. Und das muss dann auch passen. Da müssen auch so Gesprächsthemen passen. Da muss man an so einem Tisch sitzen, ist die Kamera aus, trinken wir eine schöne Flasche Rotwein aus dem Bordeaux und dann will man sich da mal unterhalten über Gott und die Welt. Dann müssen die Ansichten auch irgendwo passen. Ja. Weil sonst funktioniert das ja gar nicht. Ne?
Was ist das nächste Projekt, was du jetzt machst?
Ich habe eine Tour wieder im Herbst. Die hatten wir letztes Jahr schon. So eine Art Konzerttour, wo wir in größere Konzertlocations gehen, einfach um, sage ich mal, dem Pünti-Fan, der zu meinen Shows kommt, die perfekte Pünti-Show zu bieten, wo alles stimmt, wo, ich sage jetzt mal, ein toller Partner dabei ist, ob es jetzt Aperol ist, wo, sagen wir mal, ein bisschen Gönnung für die Leute, for free, tolle Vor-Acts, die Show von mir, geile Technik, wo du einfach das Gefühl hast, das wird ein geiler Abend. Ja? So ein Highlight setzen. Und das machen wir dieses Jahr wieder. Das ist schon wieder in der Planung.
In Deutschland oder wo?
In Deutschland und in Wien, also in Österreich. Genau. Und die ist schon im vollen Gange. Da werden jetzt gerade auch die letzten Tickets verkauft. Die Technik wird final geplant und, sag ich mal, der Show-Inhalt.
Wer macht das für dich?
Das macht ein Kollege von mir, der heißt Konstantin. Und der plant das alles für mich im Hintergrund. Also immer natürlich
ein Abschluss. Du hast da keine Agenturen dazwischen.
Nee, wir produzieren das tatsächlich selber, ja. Weil als wir damals über das Thema gesprochen hatten, gab es natürlich das Thema, okay, lässt du das ein Konzertveranstalter machen? Dann gibst du, sagen wir mal, 70% ab, 20% bleiben bei dir, du hast dann aber auch nichts mehr mit am Hut. Ne? Mhm. Dann hast du aber auch keine Kontrolle. Dann kann ich auch nicht sagen, du, ich hätte das gern so oder so oder so. Das wird dann schwierig. Ne? Man gibt dann halt viel ab, über was man nicht mehr entscheiden und bestimmen kann. Und wir wollten halt die volle Kontrolle über die Show, weil ich möchte, dass der Gast kommt und den geilsten Abend hat und wieder nach Hause geht. Und sagt, das war so geil, da bin ich nächstes Jahr wieder hin. Und dann kaufe ich mir an Weihnachten mein Ticket und dann bin ich wieder dabei. Und dann wird es wie so ein, ich sage jetzt mal, da geht man halt jedes Jahr immer wieder hin für so ein Pünti-Highlight für die Fans. Und da will ich aber einen gewissen Qualitätsstandard selber drüber verfügen können, was wir da machen, was der Inhalt ist, wie wir was machen. Und das kannst du halt nicht machen. Ja? Und deswegen haben wir da gesagt, wir produzieren das selber. Ich habe dafür eine Firma gegründet, habe Menschen angestellt, wir haben ein tolles Team und können halt überall selber entscheiden, wie wir es machen wollen und den perfekten Abend zu gestalten. Und das macht wahnsinnig viel Freude. Ich hatte da sehr viel Respekt davor, keine Angst, aber Respekt, weil natürlich der ganze Druck hängt auf meinen Schultern, ne? Weil unterm Strich zu mir kommen die Rechnungen, weil ich muss ja vorher schon mal alles buchen und bezahlen, bevor ich ein Ticket verkaufe. Ich gehe natürlich davon aus, dass ich Tickets verkaufe, aber mir garantiert das ja keiner. Ich buche Venues, wo 4000 Leute reinpassen, unterschreibe das, bezahle die im Vorfeld und Technik für ein Einfamilienhaus.
Ja, ja. Ja,
ne?
Ja, klar.
Und weiß noch gar nicht, was passiert.
Bist du schon mal reingefallen?
Nicht reingefallen, aber wir hatten eine Show in Leipzig, das war eine Nullnummer unterm Strich, das war 0 auf 0 und das war auch okay, das war ein Donnerstag, das war einfach schwierig und ja, aber gut, das ist nicht...
Passiert, ne? Sag mal, dieses gesamte Showbusiness, ne? Du bist ja auch ein Bestandteil dessen, kommst du mit denen gut klar?
Ja, also du hast natürlich so deine, ich will nicht sagen Lager, aber du hast, ich bin zu jedem nett und freundlich, aber wenn irgendeiner zu mir nicht nett und freundlich ist, ist okay, aber dann muss ich da jetzt auch nicht. Also.
Warst du eigentlich mal auf dem Konzert deines Schwiegervaters?
Ja.
Und?
War ich in meiner Heimatstadt in Heilbronn, habe ich es gesehen und er war ja auch bei meinem Tourstopp in Stuttgart war er auch mit dabei als Special Guest, als Überraschungsgast. Echt? Ja, und das war krass, weil ich nicht wusste, wie viele Leute ihn aus meiner Community-Crowd noch kennen und ich hätte mal so geschätzt, 70%.
Ja.
Und die haben alle mitgesungen und das hat halt keiner kommen sehen. Ne?
Ich fand das immer so irre in Irland. Wenn du in Irland in einen Club gehst, da machen die Hausmusik und richtig geht die Post ab und zwischendurch machen sie Volksmusik.
Aber das ist ein harter
Mix. Dann kommt hier so, und dann kommt so Long Way to Tipperary und dann tanzen die da alle. Ich war ja auch in Irland bei der Geburtsstunde von Riverdance dabei. Ich habe ja 3 Jahre lang den Grand Prix kommentiert, unter anderem in Dublin. Und da war die Geburtsstunde in der Pause von Riverdance. Das war schon irre. Und das ist eine typisch irische Angelegenheit. Mhm. Die sind da alle ganz, ganz verrückt drauf.
Feiern die gut, die Iren?
Oh.
Ich war noch nie in Irland.
Oh, hallo.
Ja?
Da kannst du auch eine Scheibe voll abschneiden. Und auf der Reeperbahn zum Beispiel, in Hamburg, wenn du da ausgehst, da geht er auch abends Richtung Techno richtig gut ab und zwischendurch kommt dann auf der Reeperbahn nach zum Ballbein und alle singen mit.
Ich bin nur noch gespannt in den nächsten Folgen, was du sonst noch so zu erzählen hast und alles schon gemacht und erlebt hast. Also das ist bei dir wirklich, ich hätte das ganz anders eingeschätzt, wenn ich dich in eine Schublade hätte packen müssen. Ganz anders. Ich hätte gedacht, du bist so ein Weinsammler oder ein Cognac-Liebhaber und
Zigarrenraucher
und in den Museen von MoMA, was weiß ich wo in der Welt als Kunstsammler.
War ich auch überall.
Ja, das glaube ich, aber du bist so gar nicht greifbar am Anfang für mich gewesen, was du alles machst und tust und das stellt sich hier alles raus und das ist Wahnsinn, ne? Also sehr überraschend. Aber Danke. Das macht es spannend, ne?
Okay.
Das macht es richtig spannend. Ich finde das toll. Richtiger Überraschungsmoment, weil am Anfang, man hat ja, wie gesagt, so ein Bild von den Menschen.
Aber mir geht es ja ganz genauso. Ich sehe euch auf der Bühne stehen und den großen Zambano da machen und
Und in echt richtig langweilig.
Und, ja, nein, nee, ganz im Gegenteil. Aber ich finde Menschen, die so geerdet sind, immer ganz toll.
Ich glaube, das ist wichtig, ja. Gerade generell im Showbusiness.
Weil du wirst wahnsinnig. Wenn du, stell dir mal vor, dann passiert das sowas wie Avicii. Wenn du nicht mehr die Erde findest, also wenn du nicht mehr Leute hast,
ja.
Die dich...
Das
die,
ist das Wichtigste.
Ja.
Und da gibt es gute, positive Beispiele, wie zum Beispiel bei Martin Garrix, ein sehr bekannter holländischer DJ und Produzent. Der hat ein krasses Team in seiner um sich herum, die ihn sehr am Boden halten. Hingegen bei Avicii war das, glaube ich, das andersrum, Team ja. War ein bisschen andersrum.
Das war in der Doku, glaube ich, sehr gut.
Auch. Hat man, glaube ich, ja. Wenn man eine gute Menschenkenntnis hat, ja, und das, ja, halbwegs objektiv, ja, betrachtet, sieht man es relativ.
Ja, ja. Der Typ war schon genial. Ne? Also.
Ja, ja, aber wie gesagt, er wollte halt nie auf die Bühne, sondern nur im Studio bleiben, aber du verdienst halt dein Geld hauptsächlich auf der Bühne. Ja. Und da je mehr...
Also, du verkaufst ja keine Platten mehr.
Du musst halt auch deine Musik promoten, um dann auf der Bühne dann auch zu stehen, um sie zu promoten und zu spielen. Mhm. Und ja, wie gesagt, also im Zeitalter von Streaming, wo du pro Stream 0,0039 Cent bekommst, ja gut, ich meine, eine halbe Milliarde Streams, die kriegt dann so ein Hit auch mal zusammen, oder eine Milliarde, da bleibt dann mal ein bisschen Kohle hängen, aber dann kriegt ja auch mal 70% erst das Label, 30% bleiben bei dir, da wird erstmal der Vorschuss mit verrechnet und dann wirken diese Summen alle schon nicht mehr, das wird dann schon schnell weniger.
Und das Finanzamt kommt auch noch.
Ja, Finanzamt kommt auch noch, also lohnt sich eigentlich gar nicht mehr, Musik zu machen. Nein, aber es macht dann eigentlich nur Sinn, wenn du spielst auf der Bühne, weil wenn du den
Aber Faktor, da hat sich da auch wahnsinnig viel verändert. Ich meine, früher, Nino D'Angelo, Jenseits von Eden, 1 Million verkaufte Schallplatten, bam, goldene, zack.
Ja.
Konntest du genau messen. Da waren die Läden, die haben abgerechnet über, genau, Media Control.
Aber heute geht es über Streams, ne? Ich glaube, so und so viele Streams ist dann wie ein Verkauf. Ich glaube, 20 Streams ist ein Sale.
Ja?
Hm, ja, ja, das wird halt umgerechnet, die Streams.
Ah, okay.
Genau. Die werden dann auch mit auf die Schallplatten und auf das, okay, Konto mit eingezählt. Das schon. Aber es ist einfach eine andere Zeit heutzutage, oder für die letzten Jahre füllen halt auch DJs Hallen, ne? Egal wo auf der Welt, ne? Wenn du das anguckst, was dann Las Vegas los ist, wenn dann Tiesto, Guetta und dann, ja, mal 10.000 Leute auf Ibiza im Ushuaia.
Aber.
Ja, ja.
Hallo.
Und dann zahlen die Leute 100 Euro Eintritt und 80.
Ja. Und das zahlen die locker.
Und dann noch 30 Euro für Wodka Red Bull, oder?
Ja. Das ist wie Megapark im Ballermann.
Ja, nur, glaube ich, nochmal, da steckt noch mehr Geld auf Ibiza, glaube ich, dahinter, was dieses ganze Entertainment angeht, als auf Mallorca.
Ja, Mallorca beginnt das auch morgens um 10.
Ja, richtig, da ist natürlich dieser Trinktourismus. Und ich habe das mal miterlebt. Ich bin ehrlich, für mich ist das gar nichts. Ich habe das aus einem Freund zuliebe mal eine halbe Stunde mitgemacht. Mich holt das nicht ab. Meins ist es nicht. Ne?
Ist ja auch nicht meine Musik.
Da fängt es bei mir halt schon an. Aber ich verstehe, wenn man da dran Spaß hat und eine Freundesgruppe ist und da ein bisschen Party macht, ich darf mehr als Verständnis für das. Ne? Aber ich würde eher nach Ibiza fliegen.
Aber Ushuaia ist schon ein Hammer, ne? Schon.
Ja. So von, weißt du, so 18 bis 22 Uhr, dann nach Hause gehen, das ist meine Partyuhrzeit.
Weißt du, meine Frau fährt jetzt mit einer Freundin mal ein paar Tage nach Ibiza. Die wollen nochmal so eine Partytour machen, dann also Ushuaia und mal ein bisschen.
Mal ein bisschen, ne?
Richtig Gas geben.
Aber weißt du, was Schöne bei Ibiza ist halt auch, du hast dieses internationale Partyleben, aber du hast auch auf kleinem Raum, weil Ibiza ist ja jetzt nicht so groß von der Fläche wie Mallorca, du kannst so viel Peace und Ruhe und Frieden da auch finden.
Das stimmt.
An verschiedenen Ecken.
Aber weißt du, was mich ein bisschen gestört hat da, und deswegen bin ich da nicht so gerne?
Die Engländer.
Die Rich Kids.
Ja gut, aber die hast du ja jetzt auch, für die hast du in Palma auch.
Nee, so nicht.
Ne? Port Andratsch und nee, so, ne?
So nicht. Ich weiß noch, wenn du da Schlange stehst an einem Club, da ist ja Kohle ohne Ende.
Ja, ja. Aber ohne, da ist die ganze Welt.
Ende. Ja, ja, die ganze Welt ist ja, da.
Das ist es halt. Guck dir den Yachthafen an.
Du, da sind da 18-Jährige, die geben mal 500 Euro für eine Pulle Champagner aus.
Das reicht nicht. Das reicht nicht.
Reicht nicht, ne?
Ja, das reicht nicht. Da geht es direkt vom Tausender los. Ja. Hast du da.
Und das juckt die überhaupt nicht. Also.
Ja. Ja.
Und da bin ich raus. Also, da bin ich draußen. Ja.
Klären wir in der nächsten Folge.
Genau.
Wo Herr Hofer am liebsten Party macht.
Ja.
Sehr schön mit dir. Macht mir wahnsinnig viel Freude.
Reeperbahn nach so mal weiß.
Warst du schon mal auf der Reeperbahn?
Natürlich.
Echt?
Ja, hallo.
Ja?
Ja, klar.
Mit Claudia Obert?
Nee.
Nein?
Nee.
Du? Oh, das wäre eine wilde Kombi. Du und Claudia Obert und ich. Wir zu dritt mal auf der Reeperbahn. Kriegen wir das hin? Müssen wir die Claudia mal anfunken, ob die da Bock drauf hat. Ich habe sie mal in einem im Gallonero, in meinem Lieblingsitaliener in Hamburg kennengelernt auf der Terrasse, weil eine gemeinsame Freundin uns mal gegenseitig vorstellen wollte.
Gallonero ist gut.
Ja, mache ich gern.
Sirichstraße.
Sirichstraße, genau. Und sie war richtig witzig. Die hat schon richtig schön einen im Tee gehabt, so wie man sie kennt. So richtig, ja, ja. Sie war richtig authentisch. War richtig nett.
Ja, ja.
Ja? Aber ja, müssen wir machen. Ja, okay. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30 mit Claudia Obert. So, schönen Tag auch noch.
Dann besuchen wir Olivia Jones.
Ja, gerne. Du, da sind wir schon zu viert.
Meine alte Freundin.
Guck, ja. Das müssen wir machen. Da freue ich mich. So, bis zum nächsten Mal.
Na, wie war's?
Sehr spannend, muss ich sagen, weil ich mal so einen Einblick bekommen habe in eine Welt, die ich natürlich auch nur als Zuschauer kenne. Und jemanden kennenzulernen, der da on top mitspielt, das ist schon wirklich interessant. Zum Beispiel, wenn er sagt, findet Claudia Obert toll. Toll hat er jetzt nicht gesagt, aber findet die ganz spannend. Ich habe die Dame bisher nicht kennengelernt. Also ich kenne die auch nur aus dem Fernsehen. Und man hat ja auch immer so eine Außenansicht. Und ich finde es schon ganz schön, wie er das reflektiert und wie er dann auch die Leute zugeht. Das finde ich einfach wirklich toll. Ich glaube, wir sollten jetzt mal ein bisschen gucken, was die Zukunft so bringt. Mich würde schon interessieren, was so seine Projekte für die Zukunft sind.
Stark. Also ich muss sagen, je länger der Podcast und die Folge geht, je besser wird der Vibe. Und ich finde einfach seine jugendliche und offene Art so toll, weil da erkenne ich mich auch wieder. Ich bin auch sehr offen und möchte Dinge wissen und erfahren. Und ich finde das so toll, einfach was er alles schon erlebt hat und wen er alles kennt und sich jeden Namen merkt. Und bin sehr inspiriert von seiner generellen Art einfach. Ich finde das... Macht mir wahnsinnig viel Freude, mit ihm die Zeit hier zu verbringen. Und ich glaube, wir haben schon ein nächstes Date ausgemacht mit Claudia Obert auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Er, ich und Olivia Jones. Das wird wild.
Das war's für diese Woche mit 1+1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1+1@swr3.de. 1+1 ist ein Podcast von SWR3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lina Britt Bajorath und Jo Bischofberger. Line Producer Lisa Golinski und Marc Bürkle. Redaktion Christina Gissi-Winkler, Sandra Herbsthofer und Anna-Maria Hergt. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Maxi Stumm, Matze Hielscher und Amelie Kern.
Hi, hier sind die wunderbare Moderatorin Kim Fischer und der ehemalige...
Regierende Bürgermeister Berlins. Da, Klaus Wowereit.
Das hat doch schon gut geklappt.
Das war nicht so schlecht. Und wir kommen jetzt wieder jeden Freitag mit unserem wunderbaren Podcast
Kim und Klaus.
Genau. Und wir haben richtig viel schöne Sachen im Gepäck.
Wir plaudern eigentlich über alles, ne?
Wir plaudern über alles. Wir plaudern über uns auch ein bisschen. Wir plaudern über das neueste Geflüstere auf roten Teppichen.
Ja, wir wollen auch hinter die Kulissen der Politik ein bisschen gucken.
Ja, und wir haben jede Woche uns vorgenommen, einen Mega-Promi anzurufen.
Ja, du hast ja ein großes Telefonbuch und ich auch.
Du auch? Und es ist und eigentlich...
Schauen wir mal,
ja,
wer,
und
wer sich da, mit wen denen, wir da an die Strippe kriegen.
Ich bin gespannt. Ihr seid herzlich willkommen.
Bei Kim und Klaus.
Kim und Klaus, der RBB 888 Podcast mit Kim Fischer und Klaus Wowereit. Jeden Freitag neu auf rbb888.de und in der ARD Audiothek.